ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Ein Mann und eine Frau begehen über Jahre hinweg schwere Straftaten, fügen ihren Opfern extremes Leid zu. Sie wurden geschlagen, verbrüht, gefesselt und extrem unter Druck gesetzt. Jahrelang hat das Paar mehrere Frauen mit Kontaktanzeigen angelockt und sie anschließend in einem Haus gequält. Zwei Frauen überleben das Märtyrium nicht. Und der Ort, an dem das geschehen ist, hat seit dem Bekanntwerden einen sehr schlechten Ruf. Er heißt Höxter Bosseborn und liegt im Osten von Nordrhein-Westfalen.
Die Stadt Höxter möchte gerne das Haus erwerben, um es entsprechend abzureißen. Dieser Schandfleck sollte aus unserer Landschaft und insbesondere aus Bosseborn verschwinden.
Wer sich mit großen deutschen Kriminalfällen in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, weiß spätestens jetzt, worum es geht. Das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Was aus diesem Haus geworden ist, lösen wir am Ende der heutigen Episode auf. 10 Jahre ist es inzwischen her, dass die Taten publik wurden. Und wir blicken jetzt zurück auf die Ermittlungen, die menschlichen Abgründe, die sich offenbarten, und auch auf den Prozess und die Nachwirkungen. Wir, das sind meine WDR-Kollegin Justine Rosenkranz. Hallo Justine.
Hallo.
Und mein Name ist Mathis Kiesig. Schön, dass Sie wieder zuhören. Den Podcast ARD Crime Time gibt es unter anderem bei ARD Sounds, finanziert durch Ihren Rundfunkbeitrag. Vorab ein Hinweis. In dieser Folge geht es um schwere Gewaltverbrechen. Wir werden explizite Details so weit wie möglich vermeiden, aber das Thema kann natürlich belastend sein. Justine, du hast dich ja sehr lange und sehr intensiv mit dem Fallkomplex des sogenannten Horrorhauses von Höxter beschäftigt und auch eine dreiteilige Doku für die ARD Mediathek produziert, zusammen mit deinem Kollegen Olaf Strecker. Die Doku ist auch in unseren Shownotes verlinkt und du hast natürlich für diese Dokumentation auch mit Angehörigen dieser Opfer sprechen können und hältst nach wie vor Kontakt. Dieser ganze Komplex, wie bist du denn damit umgegangen, als das Thema publik wurde, und wie ordnest du diesen Fall ganz besonders für dich ein?
Also, es ist schon so, dass ich da Dinge gehört habe, gerade im Gerichtssaal, Grausamkeiten, Brutalitäten, die da stattgefunden haben, die ich mir vorher nicht habe vorstellen können. Also zum einen die Art, wie Menschen andere Menschen quälen, einfach sich immer wieder was Neues ausdenken, um jemand anderen zu erniedrigen. Die Opfer wurden ja, also als Beispiel, nachts an die Heizung gekettet, konnten nicht zur Toilette gehen, mussten auf einer Plane auf dem Boden schlafen, weil sie sonst das Bettzeug eingenässt hätten. Und später wurden sie sogar in der Badewanne angekettet, mussten da schlafen, nackt. Und also das waren so Dinge, die ich mir vorher nicht habe vorstellen können. Und genauso wenig konnte ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die mit diesen Grausamkeiten und Brutalitäten auch noch prahlen. So war das im Gerichtssaal und das war wirklich unfassbar für mich und viele andere, die da waren.
Das ist diese eine Seite, die du in einem Gerichtssaal erlebt hast. Wie eindrücklich ist denn auch die andere Seite gewesen, wenn du dann eben viel mit Angehörigen, teilweise auch mit Betroffenen dort gesprochen hast, wie die mit diesen Situationen umgehen? Hast du da auch eine neue menschliche Seite davon kennengelernt, wie Menschen mit solchen schlimmen Erfahrungen auch umgehen können und diese in einer gewissen Form vielleicht auch verarbeiten können?
Ja, ich habe ja vor allen Dingen mit der Mutter von Annika gesprochen. Viele Gespräche hatten wir und da fand ich bemerkenswert, wie stark diese Frau ist, wie sie ja auch, sie saß ja im Gerichtssaal, hat sich das alles immer anhören müssen, wie ihre Tochter zu Tode gekommen ist, und das fand ich schon beeindruckend, dass sie das ertragen hat. Sie hat immer gesagt, das muss ich für Annika tun, dass ich mir das hier anhöre, und das war für mich schon ja stark zu sehen, wie sie das geschafft hat und dass sie das geschafft hat, da irgendwie, also ob sie drüber hinweggekommen ist, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, aber dass sie geschafft hat, damit konfrontiert zu werden und das auszuhalten, das fand ich gut.
Das Auffliegen des Verbrechens, das beginnt mit einer Autopanne. Und zwar in der Nacht auf den 22. April 2016. Auf einer Landstraße in Südniedersachsen bleibt ein Auto mit 3 Personen liegen. 2 davon, eine Frau und ein Mann, rufen einen Rettungswagen, weil es der 3. Person im Wagen sehr schlecht geht. Es ist Susanne F., 41 Jahre alt. Und die Notärztin erinnert sich.
Ich sah eine schmale Person, die für die kalte Jahreszeit einfach viel zu wenig angezogen war, auch schmuddelig war, Und sie hat nur ganz wenig Laute von sich gegeben, so mehr so wie ein Wimmern oder ein bisschen Lallen.
Das sagt die Notärztin Annette Eckert. Und sie erkennt sofort, dass es bei Susanne F. um Leben und Tod geht.
Die Person war ausgehöhlt, blass, grau, mit vielen Wunden im Gesicht, am Hals, an den Armen, eitrige Geschwüre. Sie hatte kurzgeschorene Haare und erinnerte mich mehr an tatsächlich einen ausgezehrten Häftling aus der nationalsozialistischen Zeit. Da habe ich gedacht, wir müssen uns wirklich beeilen, damit wir sie lebend in die Klinik kriegen. Da ist nicht mehr viel Leben drin.
Der lebensbedrohliche Zustand von Susanne F. hat also überhaupt nichts mit dieser Autopanne zu tun. Justine, warum sind denn die drei überhaupt liegen geblieben? Und von wo nach wo wollten sie in dieser Nacht im April 2016?
Ja, sie wollten von Höxter Bosseborn, also von ihrem Zuhause, nach Bad Gandersheim in Niedersachsen. Da hat die Susanne vorher gewohnt und die hatte auch ihre Wohnung da noch. Sie war ja erst knapp 2 Monate vorher zu den beiden nach Höxter gezogen. Und dann hatten sie im späten Abend einen Motorschaden plötzlich auf der Landstraße. Und mit dem Handy hatten sie keinen Empfang und deshalb mussten sie an einem Haus klingeln und haben dann darum gebeten, dass man ihnen ein Taxi ruft. Das ist auch gekommen und der Taxifahrer hat aber dann die Frau auf dem Rücksitz gesehen und den Zustand gesehen und der hat dann einen Rettungswagen gerufen. Und im Nachhinein weiß man, die beiden waren eben unterwegs, um Susanne F. loszuwerden, um sie wieder zu Hause abzusetzen, bevor sie vielleicht gestorben wäre.
In welchem Verhältnis die drei Personen zueinander stehen, darauf werden wir noch ausführlich eingehen. Zunächst einmal müssen wir sagen, dass Susanne F. kurz nach der Einlieferung in die Klinik dann verstirbt an einem Schädelhirntrauma. Welche konkreten Folgen haben denn die Autopanne und der Tod von Susanne F.? Die Polizei, ist die dann direkt auch involviert, nachdem eben der Taxifahrer dann diese Person dort vorfindet im Auto?
Es war ja so, die Polizei ist dann vom Krankenhaus informiert worden, dass die Frau, die in der Nacht eingeliefert wurde und dann eben kurz darauf verstorben ist, dass die zahlreiche Wunden an ihrem Körper aufgewiesen hat, die eben auf Schläge und auf Misshandlungen hindeuteten. Die Notärztin, die hatte ja die Kontaktdaten des Paares praktisch in dem Auto, weil die angegeben haben, Susanne sei eine Freundin von ihnen und sie wollten sie jetzt irgendwo hinbringen, ins Krankenhaus bringen. Deswegen kannte man die Daten und ja auch das Nummernschild. Und so ist dann die Mordkommission aus Bielefeld ins Spiel gekommen und die hat dann mit den Ermittlungen begonnen. Die sind dann also direkt am nächsten Tag mit einem Durchsuchungsbeschluss zu dem Paar nach Höxter gefahren. Ja, dann werden die beiden auch festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Und dann wurden auch ziemlich schnell Haftbefehle gegen die beiden erlassen.
Auf die beiden wollen wir nun etwas genauer eingehen. Es handelt sich um Angelika und Wilfried W., beide damals Mitte 40. Was muss man denn noch über diese beiden wissen?
Ja, eigentlich muss man auch wissen, wie sie aussehen. Das ist nämlich schon ein bisschen besonders. Also Angelika ist nicht sehr groß. Und sie sieht aber auch nicht besonders gut aus, würde ich mal sagen. Also sie hat so dunkle Haare und so eine Prinz-Eisenherz-Frisur. Und das macht sie auch nicht gerade schöner. Wilfried ist so ein bisschen kräftiger, hat kurze dunkle Haare, so ein 3-Tage-Bart, Geheimratsecken. Und er sieht, das haben immer viele gesagt, eher so aus wie so ein gutmütiger Teddy. Während Angelika eben, ja, nicht so sympathisch aussieht. Beide haben den gleichen Nachnamen, weil sie nämlich schon mal miteinander verheiratet waren. 2013 haben sie sich aber dann scheiden lassen, damit Angelika weiter Arbeitslosenhilfe bekommt. Und in Bosseborn, in diesem Dorf, haben sie sich so ein kleines, ein bisschen runtergekommenes Haus gemietet. Das war sehr günstig, hatte eine Scheune und eine Garage, war wie so ein kleines Bauerngehöft. Und Bosseborn selbst ist ja ein Dorf, das zu Höxter gehört und das hat rund 500 Einwohner.
Und genau dieses Anwesen durchsucht die Polizei am Tag nach der Reifenpanne. Kriminalhauptkommissar Norbert Freier war einer der Ermittler in dem Fallkomplex und schildert seine Eindrücke.
Das Haus war komplett verwahrlost, das war zugemüllt, überall lag Unrat rum. Wir haben da schon die Vermutung gehabt, dass es da möglicherweise tatsächlich weitere Taten gegeben haben könnte. Und deswegen haben wir einerseits natürlich nach Beweismitteln gesucht und aber eben auch nach weiteren Leichen. Und deswegen haben wir dann eben auch dann die Tanks aufgeschnitten, die Hüllegrube abgepumpt. Wobei wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise auf weitere Opfer oder Geschädigte hatten.
Norbert Freier spricht von möglichen weiteren Taten und Leichen. Welche Vermutungen haben denn die Ermittler mit Blick auf das Haus und das Geschehen darin?
Also ziemlich schnell kommt der Verdacht auf, dass da vielleicht auch noch andere Frauen misshandelt oder vielleicht sogar auch getötet worden sein könnten. Und dann kommt noch die Vermisstenanzeige von einer Mutter dazu, die die Berichterstattung im Fernsehen verfolgt hat und die das Haus erkannt hat, in dem eben auch ihre Tochter gewohnt hat und die jetzt auf der Suche nach ihrer Tochter ist. Und dann kommt dazu, dass man ja ziemlich schnell auch weiß, dass Wilfried schon mal wegen schwerer sexueller Misshandlungen bereits 1995 eine Haftstrafe abgesessen hat. Und das Dritte ist, bei der Befragung der Nachbarn kommt raus, dass da wohl immer andere Frauen auch in dem Haus gelebt hätten, die dann irgendwann verschwunden wären.
Du sprichst jetzt auch die Nachbarn an, die Beobachtungen gemacht haben. Wie muss man sich denn die Gegend vorstellen? Du hast gesagt, das ist ein vielleicht kleines Gehöft, wenn man so will. Aber ist das eine Art freistehendes Bauernhaus? Wie ist die Umgebung drumherum? Sind da eher Äcker oder andere kleine Gebäude? Wie ist die Gegend?
Also Bosseborn ist ja eben so ein kleines Dorf. Und ein paar kleinere Bauernhöfe gibt's da auch noch. Aber andererseits ist das auch so eine ganz normale Wohnbebauung. Und das Haus im Saatweg 6, das war ein freistehendes Haus. Aber zu beiden Seiten gab es schon Nachbarn. Die hatten dann auch wieder freistehende Häuser. Und gegenüber war noch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Also das war jetzt nicht so richtig eng bebaut, wie es in der Großstadt ist, aber trotzdem konnte man eigentlich gut mitkriegen, wer da bei welchem Nachbarn ein- und ausgeht oder wer wann nach Hause kommt. Und der direkte Nachbar, der hatte auch von seinem Küchenfenster genau den Blick auf die Haustür von Angelika und Wilfried. Und die haben auch oft die Jalousien einfach runtergemacht, damit eben die neugierigen Nachbarn nicht alles mitbekommen.
Der Kriminalhauptkommissar vernimmt zuerst Wilfried und hat den Eindruck, dass der eine Strategie vorbereitet hat.
Dass er von nichts was wusste. Er hat alles auf Angelika geschoben. Dann wies er noch auf einen Zettel hin. Und zwar hätte Angelika ein Geständnis hinterlassen. Der Zettel würde auf dem Wohnzimmerschrank liegen, unter einem Plastikkorb. Ich habe dann die KTU angerufen, die durchsucht haben. Der Zettel lachte tatsächlich. Und da stand dann drauf, ich, Angelika W., habe Susanne F. geschlagen, getreten, an den Haaren gezogen, bespuckt, beleidigt. Also das ganze Tatgeschehen war aufgeführt und dann darunter Wilfried hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun.
Unter welchen Umständen diese schriftliche Stellungnahme zustande gekommen ist, das wissen wir nicht. Zwei Tage später vernimmt Norbert Freier die zweite verdächtige Person, nämlich Angelika W. Auf der Fahrt ins Präsidium bekommt er einen Anruf von seinen Kollegen und sie sagen ihm,
dass es da möglicherweise einen weiteren Fall gibt. Es gibt Zeugenaussagen, auch aus dem Bereich der Nachbarschaft, die darauf hindeuten, dass es vor einiger Zeit, vor dieser Tat, schon eine Tat gegeben hat. Dort sollte eine Frau auf dem Hofbereich zusammengebrochen sein. Die soll auch im desolaten Zustand gewesen sein. Und Angelika saß dann vor meinem Schreibtisch. Und dann war das so ein Taxieren. Also die hat mich schon von oben bis unten gemustert. Und ich habe damit offene Karten gespielt. Ich habe ihr auch gesagt, also diese Sache mit der Susanne sehe ich so, dass sie da schwer rauskommt aus der ganzen Nummer. Ich gehe auch davon aus, dass sie dafür mit Sicherheit eine Haftstrafe kriegen wird. Möglicherweise auch eine sehr lange. Und ich wollte ihr eigentlich so eine Ausweglosigkeit aus dieser momentanen Situation aufzeigen. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass wir Hinweise haben auf ein weiteres Opfer und dass wir auch davon ausgehen, dass es das tatsächlich gibt. Und dann guckte sie und dann sagte sie, es ist so, das andere Opfer ist Annika.
Annika ist eines der Opfer, mit deren Angehörigen du ausführlich sprechen konntest. In diesem Fall mit Annikas Mutter. Du hattest sie auch am Anfang schon angesprochen im Prozess. Wie hat sie denn Annika dir gegenüber beschrieben?
Ja, Sigrid hat gern über ihre dritte Tochter, über Annika gesprochen. Und Annika war Nachkömmling. Sie war, glaube ich, 16 und 18 Jahre jünger als ihre beiden älteren Schwestern. Sie war entwicklungsverzögert, ging auf die Sonderschule. Aber sie hat Hauswirtschafterin gelernt und im Altenheim gearbeitet und sie habe sich da ganz rührend um die alten Menschen gekümmert und sei ein ganz liebes Kind gewesen. Das hat Sigrid immer erzählt. Und die beiden haben zusammen in einem Haus auch gar nicht so weit weg von Bosseborn gelebt, auch auf dem Dorf. Annikas Vater war gestorben und Mutter und Tochter haben eben alleine da in dem Haus gewohnt und hatten ein sehr gutes und sehr enges Verhältnis zueinander.
Und wie kam der Kontakt mit Wilfried und Angelika zustande?
Ja, Annika war Anfang oder Mitte 30, hatte wohl gerade eine langjährige Beziehung hinter sich, hatte das beendet, und aber das Bedürfnis wohl nach einem Freund. Und deshalb hat sie auf eine Kontaktanzeige von Wilfried reagiert, die der aufgegeben hat. Und das ging dann auch sehr schnell, der Kontakt, und wurde auch sehr schnell sehr intensiv, wie Sigrid später gesagt hat. Und die beiden haben sich eben ständig über WhatsApp Sprachnachrichten geschickt und auch dauernd telefoniert.
Und wie das vonstatten ging, das hat dir Sigrid Kamisch, die Mutter von Annika, auch im Interview geschildert.
Also es ging am laufenden Band von morgens bis abends. Gerd, das ist nie normal, Annika. Aber sie fand es vielleicht auch schön, dass er so, ach ja, verliebt tat auch. Oder haben sie richtig, Annika, richtig geködert, habe ich den Eindruck so gehabt dann zum Schluss. Aber da war sie eben nicht von mir. Also da habe ich sie halt einfach nicht mehr erreicht.
Wie ging es denn dann weiter nach diesen ganzen Nachrichten?
Ja, 2 Monate später ist Annika dann auch schon in das Haus nach Bosseborn zu Wilfried und Angelika gezogen. Und ja, Sigrid fand das auch erst in Ordnung, weil sie es eigentlich auch gut fand, dass ihre Tochter sich so ein bisschen mal von der Mutter gelöst hat und jetzt ihr eigenes Leben leben wollte. Und dann wurde aber der Kontakt zu ihr selbst, zu Sigrid, immer seltener. Das hat sie natürlich schon bedauert. Und irgendwann haben sie sich nur noch über SMS geschrieben. Das fand sie schade, aber Sigrid hat mir immer gesagt, sie wollte ihre Tochter nicht bedrängen. Und irgendwann hat sie dann die Ansage auf der Mailbox von Annika gehört, auf einmal mit einem neuen Nachnamen. Und so hat sie dann erfahren, dass Annika Wilfried bereits geheiratet hat. Da war sie schon irgendwie enttäuscht, dass Annika ihr nichts davon gesagt hat, dass sie nicht dabei sein konnte. Aber andererseits hat sie auch gesagt, ich habe einfach die Entscheidung meiner Tochter respektiert. Sie wollte eine ganz intime Hochzeit und ja, wenn das so ist, dann ist es auch in Ordnung, hat sie gesagt.
Bei der Durchsuchung des Gebäudes findet die Polizei keine Spuren von Annika. Aber Angelika macht entgegen dem Rat ihres Verteidigers umfangreiche Aussagen an insgesamt 10 Vernehmungstagen. So erzählt sie zum Beispiel, dass sie die Leiche von Annika in Einzelteilen im Wohnzimmerofen verbrannt haben. Daher keine Spuren. Die Todesursache bleibt unklar. Was stellen die Beamten denn aber bei der Durchsuchung noch fest? Abseits vom Zustand des Gebäudes, den du ja auch schon ein bisschen beschrieben hast, gab es irgendwelche Spuren, die auf diese ganzen Taten hingewiesen haben? Gab es irgendwelche Räume, die spezielle Vorrichtungen hatten? Was konnten die Beamten eben bei diesen Durchsuchungen ganz konkret feststellen?
Ja, eigentlich gab es eben kaum Spuren. Und wenn Angelika das nicht alles erzählt hätte, hätte man das gar nicht nachvollziehen können und vielleicht auch diesen Mord gar nicht aufdecken können, weil es eben keine DNA gab. Es war so, als hätte es Annika da gar nicht gegeben. Es gab zwar noch den Ofen und es gab auch die Badewanne, in der sie gelegen hat, und ich glaube, es war auch die Kühltruhe noch da, aber man findet eben keine Spuren mehr von ihr, weil Angelika ja auch die Asche von Annika zusammen mit Granulat im Winter aus dem Auto raus verstreut hat. Und deshalb war einfach nichts mehr da.
Nach und nach stellen die Ermittler fest, dass Angelika und Wilfried zahlreiche Frauen in ihr Haus gelockt haben. Sie rufen Frauen, die Opfer von Angelika und Wilfried geworden sind, auf, sich zu melden. Welches Bild ergibt sich denn nun den Beamtinnen und Beamten bei den weiteren Recherchen?
Ja, es haben sich tatsächlich viele Frauen gemeldet, die Kontakt zu Wilfried und Angelika hatten, weil er hat ja wahnsinnig viele Kontaktanzeigen aufgegeben. Und bei 8 von ihnen kann man eigentlich sagen, die haben über einige Zeit da gewohnt, sie wurden misshandelt und vor allen Dingen auch finanziell ausgebeutet. Die alle haben sich ja auch nach diesen Annoncen bei Wilfried gemeldet und haben sich dann auch in ihn verliebt, wie sie dann später vor Gericht erzählt haben. Einige haben eben in dem Haus gewohnt, andere, da gab es zum Beispiel Kathi, die hat in der Nähe eine Wohnung gemietet und hat da immer auf Wilfried gewartet. Und sie hat, genau wie viele andere, ihm mehrere 1.000 Euro gegeben. Also sie hat dann ihre Großeltern angebettelt, die ihr das Geld gegeben haben. Und wieder andere haben einen Kredit aufgenommen, um Wilfried immer wieder Geld geben zu können. Und so haben die beiden, also Wilfried und Angelika, im Grunde mehrere 10.000 Euro von den Frauen erbeutet.
Im Folgenden sprechen wir über konkrete Handlungen, die den Frauen angetan wurden. Wer das nicht hören möchte, überspringt bitte die nächsten 2 Minuten. In ihren Vernehmungen schreibt Angelika eine Liste mit Namen von den Frauen auf und jeweils sehr detaillierte Tathandlungen.
Das war mit Unterwasserdrücken, also das volle Programm. Kalt abduschen, mit Bügeleisen verbrennen, immer wieder Haare ausziehen, das vieles mit Erniedrigen. Die durften teilweise die Toiletten nicht benutzen, die mussten ins Katzenklo. Also das sind Dinge gewesen. Und dann hat sie in diese Spalten jeweils Wilfried und Angelika reingeschrieben. Und dann sagte sie mit einmal, wenn ich das so sehe, das meiste habe ich ja gemacht. Man muss erst mal sehen, dass sie ja schon jahrelang in diesem Verhältnis mit Wilfried gelebt hat. Die hatte überhaupt keine sozialen Kontakte, außer Wilfried und diese Frauen. In dem Haushalt gab es nichts anderes als Gewalt, Aggression, Brutalität. Und ich bin ihr eigentlich immer mit Respekt auch gegenübergetreten. Das lege ich nie ab bei solchen Leuten. Und ich habe sie zum Beispiel mit Handschlag begrüßt. Ich habe ihr Kaffee angeboten. Ich habe ihr auch mal ein Brötchen mitgebracht und was zu lesen. Das sind alles so Dinge gewesen, die sie überhaupt nicht mehr kannte, die in ihrem Leben gar nicht mehr vorgekommen sind. Und da war sie, glaube ich, überrascht. Und das hat auch, glaube ich, so ein Teil Vertrauen hergestellt.
Es stellt sich natürlich die Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Angelika und Wilfried über Jahre gemeinsame Sache gemacht haben. Wir haben ja schon gesagt, die beiden waren einmal verheiratet, sind geschieden, aber leben ja eben gemeinsam in diesem Haus.
Also die haben sich 1999 kennengelernt und Angelika kommt aus dem Kreis Lippe, lebte da mit ihren Eltern auf einem Bauernhof, hat einen Realschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung in der Gärtnerei. Und mit 26 hat sie dann Wilfried eben auch über eine Annonce kennengelernt. Vorher hatte sie eigentlich so gut wie keinen Kontakt zu Männern. Und Wilfried hat sie dann aber auch direkt 2 Monate später geheiratet. Und ziemlich schnell hat der dann auch mit Misshandlungen angefangen und hat sie auch geschlagen. Und später, als sie festgenommen wurde, eben, da konnte man an ihrem Körper auch immer noch Wunden von Brandverletzungen und Schlägen erkennen, die er ihr zugefügt hatte. Und Wilfried kommt aus Bochum. Der war auf der Sonderschule und hat auch keinen Schulabschluss und keine Ausbildung gemacht. Und der soll ja einen sehr niedrigen IQ haben. Und 4 Jahre bevor er dann Angelika kennengelernt hat, ist er ja schon mal wegen sexueller Misshandlung an einer Freundin verurteilt worden. Und damals war das so ähnlich. Das war auch so eine Dreierkonstellation. Also er hat zusammen mit seiner damaligen Freundin dann wiederum eine andere Frau misshandelt und hat dafür dann hinterher eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten bekommen.
Das heißt, Angelika wechselt nun die Rolle vom Opfer zur Täterin. So sieht es jedenfalls ihr Verteidiger Peter Wüller.
Das, was den ganzen Opfern angetan wurde, hat Angelika davor selber am eigenen Leib erfahren müssen. Das hat die jahrelang mitgemacht. Das ist auch dokumentiert durch unzählige Narben auf ihrem ganzen Körper. Angelika hat mir damals schon gesagt, wenn andere Frauen im Haus waren, hatte ich meine Ruhe. Dann hat er das mit den anderen gemacht. Natürlich hatte sie ein Interesse dafür zu sorgen, dass Wilfried immer neue Gespielinnen bekam. Natürlich hat sie unterstützt bei dem Schalten von Bekanntschaftsanzeigen. Sie wollte ja auch, dass er neue Frauen kennenlernt. Das war ihr Motiv für die Wandlung vom reinen Opfer, was sie ursprünglich gewesen ist, zu diesem, man hat es mal gesagt, Monster, zu dieser Täterin, zu der Frau, die wirklich übelste Straftaten begangen hat.
Angelikas Verteidiger spricht zudem von einer bösartigen Symbiose aus 2 Menschen, die sich gesucht und gefunden haben.
Ich bin auch davon überzeugt, dass diese Taten sich niemals ereignet hätten, wenn nur einer von beiden Angeklagten agiert hätte. Die brauchten sich, die konnten diese Taten nur zusammen begehen und das haben sie auch gemacht. Weder Angelika ist da die Böse, noch der Wilfried. Das ist ganz schwer prozentual einzuschätzen. Ich würde pauschal sagen 50-50. Was der eine mehr gemacht hat, hat der andere weniger gemacht.
Eine völlig andere Sicht auf die Rollenverteilung hat Detlef Binder. Das ist der Pflichtverteidiger von Wilfried W.
Ich glaube, Angelika ist diejenige, die stark sadistisch veranlagt ist. Ich glaube, Angelika hat ein absolutes Geltungs- und Herrschaftsbewusstsein. Und Angelika hat ganz viel Befriedigung darin gefunden, Frauen zu drangsalieren, zu quälen. Und im Grunde hat sie Wilfried instrumentalisiert, um genau das auszuleben.
Wir haben ja jetzt schon gehört, dass Wilfried auch vorher schon solche Taten begangen hat. Inwiefern ist denn so etwas bei Angelika vielleicht auch vorher schon mal bekannt gewesen? Gab es da irgendwelche Ansätze, bevor sie Wilfried kennengelernt hat?
Nein, gab es gar nicht.
Warum sind denn die angelockten Frauen überhaupt zu einem Mann gezogen, der bereits mit einer Frau in einem Haus zusammenwohnt?
Ja, das lag eben daran, dass die beiden sich als Geschwister ausgegeben haben. Und erst später haben die Frauen dann, als sie schon im Haus gewohnt haben, mitbekommen, dass das gar nicht stimmt. Und die Grausamkeiten und die Erniedrigungen von Angelika, die fingen ja auch erst später an. Und da kamen die Frauen ja eigentlich schon gar nicht mehr raus aus dem Haus.
Eine der Frauen ist Kathi aus Paderborn. Du hattest sie auch schon angesprochen. Und wir hören jetzt nochmal einen Ausschnitt aus dem Film von dir, in dem du ein Zitat von ihr nachgesprochen hast.
Angelika war für den Psychoterror zuständig. Sie hat sich täglich bei mir gemeldet, mich beleidigt und beschimpft. Sie hat mir gesagt, dass ich nichts wert sei und froh sein könne, dass ich Wilfried habe und dass ich ihm gehorchen solle.
Kathi gehört zu den Frauen, die es geschafft haben, sich aus den Fängen von Wilfried und Angelika zu befreien. Wie ist dir das denn gelungen?
Ja, Kathi hatte also eine Wohnung in der Nähe gemietet und da immer auf Wilfried gewartet. Und wenn sie aber nicht das getan hat, was Wilfried von ihr verlangt hat, also wenn sie die Regeln nicht eingehalten hat, dann hat er sie geschlagen oder total eingeschüchtert. Und vor Gericht, da hat sie mal eine Situation geschildert, dass sie ihm die Einkäufe nicht direkt an der Tür abgenommen hat. Da sei er dann ganz wütend geworden und habe immer wieder auf sie eingeschlagen. Und Kathi hat aber auch kaum noch Kontakt zu ihrer Familie und deshalb auch niemandem davon erzählt. Bis zu dem Tag, als er sie angerufen hat und ihr dann gedroht hat, sie umzubringen. Und da, hat sie später gesagt, hat es irgendwie Klick gemacht bei ihr. Da ist sie aus dem Fenster geklettert und zu einem Nachbarn geflüchtet. Und der hat dann ihre Familie informiert.
Wir gehen ja später nochmal auch ein bisschen auf die Nachbarn ein. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil du das gerade ansprichst. Ist denn irgendwann einmal von den Nachbarn eine Meldung gemacht worden in all den Jahren?
Nein. Ich habe gehört, dass es mal eine Meldung gegeben hat, eine anonyme Nachricht ans Veterinäramt, weil Wilfried und Angelika hatten ja am Anfang auch zwei Schweine, glaube ich. Und da gab es eine anonyme Meldung, dass die Tiere da nicht gefüttert würden. Das ist aber das Einzige. Es hat sich nie ein Nachbar mal bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem wurde im Dorf über dieses Paar geredet und darüber geredet, dass da immer andere Frauen sind und dass sie irgendwann verschwunden sind. Und also man hat vermutet, geahnt, dass da irgendwas nicht stimmt, aber getan hat keiner was.
Eine andere Frau ist Christel aus Magdeburg und sie erzählt, dass sie nie die Chance hatte zu fliehen, dass die Türen des Hauses in Höxter-Bosseborn immer abgeschlossen waren und eine der Qualen, die sie ertragen musste, waren ein ganz plötzlicher Schlag von Wilfried mit einer Schippe in ihr Gesicht. Ab diesem Zeitpunkt will sie nur noch nach Hause und tatsächlich, sie darf gehen, unter einer Bedingung. Welche ist das, Justine?
Ja, sie musste eine Vereinbarung unterschreiben. Das war auch so eine typische Masche der beiden. Es gab ja einerseits Listen mit Regeln, die die Frauen einhalten mussten. Also sowas wie, ich darf Wilfried keine Widersprüche geben und so weiter. Und es gab dann Vereinbarungen, in denen stand, dass alle Verletzungen, die man eventuell durch blaue Flecken oder Narben oder so noch sehen kann, dass man die sich selbst zugezogen hat, meinetwegen durch einen Sturz oder irgendwelche Ungeschicklichkeiten oder was auch immer. Und dass sie keine Geldforderungen an die beiden stellt. Also damit sind sie dann mit Christel zum Bahnhof gefahren und Christel musste irgendjemanden finden, der diese Vereinbarung unterschreibt. Die hat dann panisch Leute angesprochen und immer wieder darum gebeten, dass sie diesen Zettel unterschreiben. Und irgendeiner hat das dann auch gemacht. Der war später auch im Gerichtssaal und hat dann geschildert, dass er eigentlich gar nicht verstanden hat, was das sollte, aber dass die Frau ihn so angefleht hat, dass er diesen Wisch eben einfach unterschrieben hat. Und Christel durfte dann auch tatsächlich in den Zug nach Magdeburg steigen. Zu Hause hat sie dann ihre Wohnungstür verbarrikadiert, weil sie so eine Angst hatte, dass die beiden sie irgendwann wiederholen könnten. Es gab aber auch noch eine andere Situation. Da soll auch eine andere Frau mit so einer Vereinbarung und den beiden zur Polizei gegangen sein. Und die Polizei sollte diese Vereinbarung unterschreiben.
Der Beamte in der Wache hat aber das wohl für einen dummen Scherz gehalten und hat die drei wieder weggeschickt.
Das ist natürlich, wenn man das jetzt alles so in dieser Gesamtheit hört, irgendwie schon ein bisschen schwer zu ertragen, ganz ehrlich. Dass die Nachbarn einiges offensichtlich mitbekommen, aber nicht handeln, dass auch die Polizei hätte vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein können in dieser Situation. Ich meine, die Polizeibeamten in dieser Situation haben ja auch die Personen gesehen, haben ja wahrscheinlich auch den Zustand der betreffenden Frau damals sehen können. Und das heißt, wenn irgendjemand mal ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre, hellhöriger gewesen wäre, dann hätten Angelika und Wilfried eher gestoppt werden können. Zur Erinnerung, Angelika und Wilfried haben bis ins Jahr 2016 per Kontaktanzeige mindestens 8 Frauen in ihr Gehöft in Höxter Bosseborn gelockt und die Frauen wurden um ihr Geld gebracht und viele von ihnen gequält und misshandelt. 2 der Frauen haben diese Hölle nicht überlebt. Justine Rosenkranz hat eine Doku darüber gedreht und ist jetzt zu Gast bei AD Crime Time. Und Justine, wie erklärst du dir denn, dass Angelika und Wilfried über Jahre eben so unbehelligt ihre Verbrechen fortsetzen konnten? Warum hat niemand etwas unternommen? Und warum haben auch diese Frauen, die dann vielleicht doch rausgekommen sind, warum hat sich dort auch niemand an die Polizei gewendet?
Also ich glaube, das lag zum einen daran, dass die Frauen, die die beiden sich ausgesucht haben, die hatten kaum Kontakte, die waren oft alleinstehend, hatten keine Familie oder eben keinen Kontakt zur Familie. Und die, die dann rausgekommen sind, wie Kathi und Christel, die haben sich natürlich einerseits geschämt, dass sie sich so haben erniedrigen und ausbeuten lassen. Aber sie hatten auch immer noch eine Wahnsinnsangst vor den beiden. Weil die haben ja damit gedroht, wenn du irgendjemandem davon erzählst, was du hier erlebt hast, dann kommen wir und bringen dich um. Und tja, die Nachbarn, von denen habe ich immer nur gehört, das war so ein unangenehmes Paar, was da zu uns ins Dorf gezogen ist. Mit denen wollten wir einfach nichts zu tun haben. Also im Nachhinein haben sie ja alle gesagt, sie hätten nichts gesehen. Aber ich glaube, sie haben eben, wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben schon gesehen, dass da was nicht stimmt. Aber es war ihnen vielleicht auch egal. Es gibt noch, fällt mir gerade ein, es gibt noch eine Situation, die hat Angelika selbst vor Gericht mal erzählt. Da war sie mit Wilfried und Annika auf der Rückbank an einer Tankstelle in einer Waschanlage. Und da hat eine Frau Annika gesehen, wie schlecht, in welchem schlechten Zustand sie war und hat direkt die Vermutung gehabt, dass sie misshandelt werden könnte. Und die hat dann die Polizei gerufen und die Polizei ist auch gekommen. Aber Angelika hat den Polizisten dann versichert, dass es Annika eben gerade nicht gut gehe und dass sie sich um sie kümmern würden und dass sie auch gleich zum Arzt fahren würden mit ihr. Und das haben die Polizisten dann geglaubt. Und Annika selbst war dann wohl schon nicht mehr in der Lage, was zu sagen. Vielleicht war sie einfach schon zu schwach oder auch zu willenlos.
Das ist schon unglaublich, wenn man das hört, ne? Also, dass es da ein Versagen und ein Ignorieren, bewusst oder unbewusst, an so vielen Stellen gegeben hat, das ist schon schwer, sowas im Nachhinein zu hören. Wir kommen jetzt zum Gerichtsprozess. Im Oktober 2016 beginnt dieser am Landgericht Paderborn. Angelika und Wilfried sind angeklagt wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen und der gefährlichen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Freiheitsstrafen mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Du warst bei den Verhandlungen dabei. Ich erinnere mich an Fernsehbilder, die einen riesigen Auflauf an Journalisten und Kamerateams zeigen, jedenfalls bei Prozessbeginn. Wie hast du denn diese Verhandlungen im Gedächtnis? Die haben sich ja über Monate hingezogen.
Ja, das war jeden zweiten Dienstag, war Verhandlungstag und das ging ja auch fast über 2 Jahre. Und der Andrang war eigentlich immer groß. Alle wollten ja irgendwie die Hexe von Höxter sehen, wie Angelika in den Medien da zum Teil genannt wurde, oder das Monster Wilfried. Und die wollten auch sehen, wie die sich miteinander verhalten oder eben nicht verhalten. Und ich kann mich erinnern, dass auch wir Journalisten immer beobachtet haben, wie die beiden aufeinander reagieren. Das haben sie aber eigentlich nie. Die haben sich noch nicht mal angeguckt. Und ich habe in Erinnerung, dass es Angelika gefallen hat, in allen Einzelheiten zu schildern, was da in dem Haus im Saatweg passierte. Und das war für uns manchmal schwer erträglich, im Gerichtssaal das sich anzuhören, wenn sie geschildert hat, wie sie Annika und Susanne bestraft hat, weil zum Beispiel Wilfried seinen Tee nicht rechtzeitig bekommen hat und Wie sie dann erzählt hat, wie sie die Leiche von Annika zersägt und verbrannt hat und wie viel Arbeit sie damit hatte, das konnte man kaum mit anhören. Und dann war es ja auch noch so, dass auch die Opfer, die überlebt haben, ja aussagen mussten und das ja im Beisein von Angelika und Wilfried. Und für viele war das ja schon Jahre her, aber man hat gemerkt, wie schlimm das für sie war, das jetzt alles nochmal zu erzählen, nochmal hochkommen zu lassen und wie viel Kraft und Mut sie das auch gekostet hat.
Eine ganze Reihe von Aussagen der Frauen, die überlebt haben, habt ihr in eurer Doku nachgesprochen. Das ist durchaus schwer zu ertragen, aber gibt eben den Opfern, die verständlicherweise nicht vor die Kamera wollen, aber trotzdem eine Stimme. Immer wieder sind auch Zitate aus den Aussagen von Angelika zu hören und geben eben Einblicke in diese Gedankenwelt, zum Beispiel dieses.
Susanne war schon sehr schwach. Wir gingen in die Küche, da fällt sie gegen Wilfried. Der schubst sie von sich und sie knallt mit dem Kopf gegen den Holzschrank. Stundenlang war sie bewusstlos. Und schon ganz kalt. Da wurde mir klar, ich will nicht nochmal eine Leiche verschwinden lassen müssen.
Alle drei Teile der Dokumentation von Justine Rosenkranz und ihrem Kollegen Olaf Strecker stehen in der ARD Mediathek und den Link gibt es in unseren Shownotes. Angelika hat also vor Gericht ausgesagt und war ja schon vorher bei der Polizei geständig. Welche Strategie sind denn Wilfried und seine Verteidigung gefahren?
Also Wilfrieds Verteidiger haben ja immer wieder betont, dass er, auch weil er ja so einen geringen IQ habe, kaum in der Lage gewesen sei, diese ganzen Taten zu planen und durchzuführen, dass er sozusagen der Handlanger von Angelika gewesen sei, die ja wesentlich intelligenter ist und dass sie die eigentliche Täterin sei. Und die Verteidiger von, oder der Verteidiger, es war einer von Angelika, hat immer wieder betont, dass sie ja selbst eben auch Opfer gewesen sei und sie die Frauen immer nur ins Haus geholt habe, damit seine Gewalt dann nicht mehr ihr galt, sondern den neuen Frauen. Und so haben die beiden sich eben gegenseitig die Schuld zugeschoben, wobei Wilfried vor Gericht nie selbst was gesagt hat, nur seine Verteidiger.
Eine wichtige Rolle in dem juristischen Verfahren, insbesondere bei der Frage der Schuldfähigkeit der Angeklagten, haben die Gutachter gespielt. Allerdings gibt es da einige Schwierigkeiten. Was war denn da los?
Ja, es gab erst zwei Gutachter, einen für Wilfried und eine für Angelika. Aber an einem Tag konnte Wilfrieds Anwalt dem Gutachter Unstimmigkeiten in der Abrechnung nachweisen, woraufhin der dann kurz vor dem eigentlichen Prozessende entlassen werden musste. Und dann musste die Gutachterin von Angelika, also das war die forensische Psychiaterin Nachla Saimi, die musste dann eben auch noch Wilfrieds Gutachten schreiben. Und das hat natürlich entsprechend lange gedauert.
Und zu welchem Ergebnis kommt die Gutachterin schlussendlich mit Blick auf die Schuldfähigkeit der beiden?
Ja, die kommt zu dem Ergebnis, dass Wilfried in seinen Handlungen nicht gut und böse unterscheiden kann und deshalb eben nicht schuldfähig ist und in einer Psychiatrie untergebracht werden sollte. Und das ist ja dann auch so passiert.
Fast 2 Jahre und 60 Verhandlungstage dauert der Prozess. Das ist schon eine außergewöhnliche Länge. Was waren denn die Gründe dafür?
Ja, zum Schluss lag es eben genau daran, dass der Gutachter ausgetauscht werden musste und die Gutachterin dann Zeit für ein neues Gutachten brauchte. Und es lag eben auch daran, dass so viele Menschen als Zeugen gehört werden mussten und Videomaterial ausgewertet werden musste, weil die beiden haben ja auch noch immer ihre Grausamkeiten festgehalten per Video. Das alles hat dazu geführt, dass das so lange gedauert hat.
Am 5. Oktober 2018 verkündet der Vorsitzende Richter am Landgericht Paderborn das Urteil. Angelika wird wegen Mordes durch Unterlassen zu 13 Jahren Haft verurteilt. 13 Jahre nur, weil sie zur Aufklärung beigetragen habe, so der Richter. Wilfried wird wegen der gleichen Tat zu 11 Jahren verurteilt, aber er ist eben in dieser Form nicht schuldfähig und wird in die Psychiatrie eingewiesen. Und sein Verteidiger Detlef Binder, der zeigt sich nach der Urteilsverkündung entsprechend zufrieden mit dem Richterspruch.
Wir haben ein tolles Ergebnis erreicht. Das ist eine zeitige Freiheitsstrafe. Die Freiheitsstrafe ist deutlich unter der Freiheitsstrafe von Angelika. Das heißt, das Gericht hat genau das anerkannt, was wir immer gesagt haben. Angelika ist die treibende Kraft. Angelika ist diejenige, die die Hosen anhatte.
Und auch Angelikas Verteidiger Peter Wüller zieht ein positives Fazit.
Wenn man sich vergegenwärtigt, die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. ist Angelika mit einem Strafmaß, einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren sehr gut davon gekommen.
Das klingt ein bisschen so, als ob die beiden sich für ihre Arbeit loben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ausgezeichnete Urteile für die beiden Verurteilten am Ende sind. Wie bewertest du denn das Urteil und das Strafmaß?
Naja, die waren ja vor allen Dingen deshalb zufrieden, weil beide keine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen haben. Und Angelika ja auch deshalb, weil ohne sie das alles gar nicht hätte aufgeklärt werden können. Ich würde auch sagen, die sind eigentlich beide gut dabei weggekommen.
Auch Sigrid Kamisch, die Mutter von Annika, war Prozessbeobachterin, saß also mit den Mördern ihrer Tochter im gleichen Raum. Und auf die Frage, ob sie nach dem Urteil nun abschließen kann, sagt sie Folgendes.
Abschließen kann ich überhaupt nie damit, wahrscheinlich. Und in meinem stillen Kämmerlein trauere ich immer um meine Tochter. Aber hier, der Prozess ist für mich eigentlich jetzt in Ordnung und vorbei.
Juristisch abgeschlossen ist das Ganze mit Urteil aber auch noch nicht. Denn in der Psychiatrie gibt es nämlich Zweifel daran, dass Wilfried wirklich schuldunfähig ist. Er kommt dann in ein reguläres Gefängnis und später korrigieren die Gutachter die Einschätzung. Wilfried wird nun als gefühlskalt, manipulativ und ohne Reue für seine Taten beschrieben. 2023 ordnet das Landgericht Paderborn die Sicherungsverwahrung für ihn an. Justine, weißt du denn, was aus Angelika wurde? Ist sie inzwischen wieder auf freiem Fuß?
Also ich habe tatsächlich zu Beginn ihrer Haft versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen, weil ihr Anwalt mir erzählt hat, dass sie immer wieder seitenlange Briefe an ihn schreibt. Und ich wollte wissen, ob sie ihre Taten bereut. Und dann habe ich sie angeschrieben und sie hat mir auch öfter zurückgeschrieben. Aber Reue war in keiner Zeile ihrer Briefe zu erkennen. Stattdessen hat sie von ihrem Alltag im Gefängnis erzählt, von der Gartengruppe, die sie leitet. Und man konnte da schon deutlich erkennen, dass sie sich wohlfühlt im Gefängnis. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht vorzeitig entlassen werden wollte. Das wäre vor kurzem irgendwann möglich gewesen, weil sie 2/3 abgesessen hat. Aber sie will nicht aus dem Gefängnis und will ihre Strafe bis zum Ende, bis 2029 absetzen. Ihr Anwalt sagt, sie hat ja auch niemanden mehr, weder Familie noch Freunde.
Und der Vollständigkeit halber wollen wir natürlich jetzt noch darauf eingehen, was eigentlich aus diesem Horrorhaus, wie die Medien es betitelt haben, geworden ist. Das ist etwas skurril, denn dort gab es 2017 einen weiteren Kriminalfall mit dem neuen Eigentümer. Ein Dachdecker hatte es für knapp 5.000 Euro gekauft. Was hat der denn dann verbrochen?
Ja, das war Dave M., ein Schotte, der auch in der Nähe gewohnt hat und der anfangs erzählt hat, er wolle das Haus renovieren und vielleicht so eine Art Frauenhaus daraus machen. Also sozusagen ein gutes Haus nach all dem Leid, was da geschehen ist. Nebenbei hat er aber in der Scheune eine Cannabis-Plantage aufgebaut mit rund 1.000 Pflanzen im Wert von, ich glaube, mehr als 200.000 Euro. Und das ist dann aufgeflogen, und zwar, weil er einen enorm hohen Strom- und Wasserverbrauch für dieses kleine Haus hatte. Und ja, dann wurde er immerhin zu 7 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Und das Haus, das ist dann an das Land Nordrhein-Westfalen gefallen. Und das hat wiederum das Haus dann für einen symbolischen Euro an die Stadt Höxter verkauft, damit es eben endlich abgerissen werden konnte. Es war nämlich eher so, dass fast täglich Menschen von überall her nach Bosseborn gefahren sind, um sich dieses Horrorhaus mal anzusehen. Jetzt ist da eine Grünfläche zwischen diesen anderen beiden Häusern.
Ist es denn gelungen? Wurde damit dieser Sensationstourismus unterbunden? Ist wieder Ruhe in den Ort eingekehrt? Das ist ja dann durchaus auch eine Belastung für die Anwohner dort gewesen, nehme ich an.
Ja, das stimmt. Also mittlerweile kommen da nicht mehr viele Leute hin. Also habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, dass da noch weiter so ein Tourismus herrscht. Es war ja aber auch so, dass viele Journalisten und Kamerateams immer wieder in Bosseborn waren und eben auch die Rolle der Nachbarn und Bewohner des Dorfes kritisch gesehen wurde. Und damals wollten die Nachbarn schon eigentlich nicht reden. Und jetzt, 10 Jahre danach, rückt ja die Geschichte wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Und alles, was man jetzt von den Dorfbewohnern hört, ist, dass man jetzt endlich Ruhe geben soll und dass man sie endlich in Ruhe lassen soll und dieses Horrorhaus von Höxter endlich mal vergessen soll.
Liebe Justine, ich danke dir sehr für deine Schilderungen hier zu deinen Recherchen und in unserem Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf deine sehr sehenswerte Dokumentation. Die drei Teile stehen in der ARD-Mediathek und den Link in unseren Shownotes, den finden Sie, um direkt dahin zu kommen. Und hier noch ein Tipp für alle, die gleich den nächsten True Crime Podcast hören möchten. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Podcasts aus diesem Genre ist wieder da, der Bayern 3 True Crime Podcast. Er kommt mit einigen Neuerungen daher. In der 9. Staffel Gefährliche Nähe spricht die neue Host Lea Geishauser mit Strafverteidigerin Jana Jürgen über wahre Kriminalfälle, die direkt in unserem Alltag passieren. Wenn Vertraute zu Tätern werden, wenn Orte, an denen wir uns sicher gefühlt haben, es nun plötzlich nicht mehr sind. Neu ist, dass es immer wieder um psychologische Hintergründe geht. Wie entstehen gefährliche Gruppendynamiken und wann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge des Bayern 3 True Crime Podcasts, zu finden unter anderem bei ARD Sounds und über den Link in unseren Shownotes. Für die Produktion dieser Folge war Ingo Naumann zuständig. Die inhaltliche Vorbereitung kam von David Kopp. Mein Name ist Mathis Kiesig. Bei Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Unsere Adresse lautet crimetime@mdr.de. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.